Liebe Geschwister, schlag gerne das Buch der Psalmen auf. Wir wollen heute gemeinsam Psalm 69 miteinander betrachten. Psalm 69. Da es ein längerer Psalm ist, möchte ich zu Beginn die ersten 5 Verse miteinander lesen. Psalm 69, die ersten 5 Verse. Dem Vorsänger nach Shoshanim von David. Rette mich, o Gott, denn die Wasser sind bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Ich bin müde vom Rufen. Entzündet ist meine Kehle, meine Augen schwinden hin, während ich auf meinen Gott harre. Mehr als die Haare meines Hauptes sind die, die ohne Ursache mich hassen. Mächtig sind meine Vertilger, die mir ohne Grund Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, muss ich dann erstatten. Amen. In diesem vorliegenden Psalm beschreibt David uns die Tiefen einer Bedrängnis, die er erlebt hat, wie in wenigen Psalmen zuvor. Gleichzeitig verweisen einige Stellen aus diesem Psalm unmissverständlich auf Christus hin und auf die Leiden, die Christus erlebte. Ich möchte einige Verse ganz kurz herauspicken, um uns diese Wahrheit deutlich zu machen. In Vers 5, wie wir gelesen haben, beklagt David sein Elend und sagt, dass seine Feinde ihn ohne Ursache hassen. Genau diesen Vers zitiert Jesus in Johannes 15, Vers 25 in Bezug auf sich und seine Feinde und sagt, aber damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Also Christus in diesem Psalm und sie wendet ihn auf sich an. In Vers 10 dieses Psalmes geht David darauf ein, dass der Eifer um das Haus Gottes ihn verzehrt hat. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, sagt er. Und diesen Vers zitiert der Apostel Johannes in Bezug auf Jesus, nachdem Jesus die Tempelreinigung vollzogen hat. Dort heißt es, seine Jünger aber erinnerten sich daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren, Johannes 2, Vers 17. Und weiter in Vers 10 des Psalmes heißt es, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Und genau diesen Vers nimmt Paulus und zitiert ihn und wendet ihn an auf Christus in Römer 15, Vers 3. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Also Paulus zitiert diesen Psalm und wendet ihn auf Christus an. Und ein letztes Beispiel in Vers 22 dieses Psalmes sagt David, und sie gaben in meine Speise Galle und in meinen Durst gaben sie mir Essig zu trinken. Was David hier bildlich beschreibt, was er erlebte, das erlebte Jesus Christus physisch, als er am Kreuz von Golgatha hing. Und wir lesen in Matthäus 27, Vers 34, da gaben sie ihm Wein mit Galle vermischt zu trinken, und als er es geschmeckt hatte, wollte er nicht trinken. Wir sehen an diesen Beispielen, dass die Leiden, welche David erlebte und in diesem Psalm niederschrieb, sich in Christus vollkommen erfüllt haben. Aber gleichzeitig müssen wir uns auch davor hüten, nicht jeden Vers aus diesem Psalm auf Christus anzuwenden, denn wir werden noch sehen, in Vers 6 beklagt David seine Sünde, Christus hat niemals gesündigt, und ab Vers 23 verwünscht David seine Feinde, Jesus hat seine Feinde nicht verwünscht, sondern er hat sie gesegnet. Also wir sind vorsichtig, wir wollen diesen Psalm auf Christus anwenden, aber gleichzeitig haben wir hier auch unsere Grenzen, beziehungsweise wie Spurgeon es gesagt hat, dass wir hier auch den großen Unterschied zwischen den Besten der Nachkommen Adams und dem Sohn Gottes sehen. Der Beste der Nachkommen Adams, der Mensch, der am heiligsten gelebt hat, ist immer noch in einem großen Unterschied zu Jesus Christus selbst. Und so wollen wir diesen Psalm nun betrachten, um zu lernen, durch welches Leid David ging, indem wir aber auch gleichzeitig auf Christus schauen. Und ich will mit euch auf insgesamt 6 Bereiche eingehen, über die David in diesem Psalm spricht. Insgesamt 6 Bereiche. Der erste Bereich, über den David spricht, auf den wir eingehen wollen, lautet, David beklagt sein Elend. In den ersten 5 Versen, die wir gelesen haben, beklagt David sein Elend. Hier haben wir unterschiedliche Beschreibungen von David, wie er das Elend beschreibt, das er erlebte. Wir haben gelesen, wie er sagte, die Wasser sind bis an die Seele gekommen, oder ich bin versunken in tiefem Schlamm, oder In die Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Das sind alles Beschreibungen seines Elends. Und mit diesen Bildern will David deutlich machen, wie es um ihn und um seine Seele steht. Er befindet sich in Lebensgefahr. Also wenn du in einem Zimmer bist, wo das Wasser immer höher steigt bis an die Kehle, dann stehst du unter Lebensgefahr. Und er sagt, die Wasser sind bis an die Seelen gelangt. Oder wenn die Wellen über ein Schiff schlagen, dann steht die Mannschaft auf dem Schiff unter Lebensgefahr. Und er beschreibt hier, wie die Wasserfluten ihn überströmt haben. Und in diesem lebensbedrohlichen Zustand befindet sich David wohl eine längere Zeit. Denn David sagt weiter, dass er müde ist vom Rufen und dass seine Kehle entzündet ist und seine Augen schwinden. Hier beschreibt er noch mehr, wie es ihm geht. Also müde vom Rufen zu sein bedeutet, dass man schon eine lange Zeit gerufen hat. Und wenn man schon Schmerzen in der Kehle hat, das heißt, wenn man heiser ist, dann hat man lange geschrien und laut geschrien. Und wenn man zudem noch geweint hat, dann sind die Augen irgendwann mal trocken und tun auch noch weh. Also diese Beschreibungen machen deutlich, dass David wirklich körperlich total erschöpft war. Stimmlich, mit seiner Kehle, von seinen Augen, von seinem Körper her total erschöpft und kraftlos. Und in Vers 5 klagt David dann darüber, dass diejenigen, die ihn hassen, zahlreicher sind wie die Haare seines Hauptes und dass sie ihn ohne Grund und ohne Ursache anfeinden. Wir kennen den Hintergrund dieses Psalms nicht, ob er vor seinem Sohn Absalom floh und vor den 10.000 Soldaten, die hinter ihm her waren, oder ob es eine andere Situation war. Das sagt uns der Psalm nicht. Jedoch lernen wir von diesem Psalm, dass David von unzähligen Menschen gehasst wurde. Das ist wichtig zu beachten. Er wurde gehasst. Wenn David hier davon spricht, dass er von unzähligen Menschen gehasst wird, dann meint er damit nicht, dass es ein paar Leute gibt, die halt wütend auf ihn waren. Hass beschreibt nämlich ein anhaltendes Gefühl tiefer Abneigung und Feindseligkeit und Ablehnung gegenüber einer Person. Wut und Zorn gegen eine Person, die kann heute aufkommen und morgen wieder abflachen. Aber Hass ist ein konstantes Gefühl der Abneigung, der Verachtung, der Feindseligkeit gegenüber einer Person oder einer Sache. Und dieses Gefühl des Hasses und der Abneigung prägt das Denken und das Handeln der Person, die hasst. Hier waren also unzählige Menschen, die tief in ihrem Herzen einen tiefen Hass, eine tiefe Abneigung, eine Abscheu gegen David empfunden haben. Und der Grund dieses Hasses war unberechtigt, sagt David hier, ohne Ursache. Sehen wir hier nicht unseren Herrn Jesus, der von so vielen Menschen, von so vielen unzähligen Menschen damals gehasst wurde. Sie waren nicht nur kurz wütend auf ihn. Die Pharisäer, sie haben jahrelang einen tiefen Hass gehegt, eine Abneigung gegen diesen Jesus von Nazareth. Und nicht nur damals, sondern auch heute noch. Die Menschen, wenn sie nur den Namen von Jesus hören, viele, sie kennen ihn nicht mal, sie kennen seine Lehre nicht mal, aber da kommt ein Hass in ihnen auf. Das ist, David empfindet das, was unser Herr Jesus damals empfunden hat. Wir wollen hier von David und von unserem Herrn Jesus lernen, dass es dazugehört und normal ist, wenn Menschen uns ohne Ursache aus der Tiefe ihres Herzens hassen. Als Nachfolger Jesu Christi werden Menschen uns allein aufgrund der Tatsache, dass wir an Jesus glauben, hassen, ohne Ursache. Sie werden uns einfach hassen aus der Tiefe ihres Herzens, weil sie Christus hassen. Und wenn sie Christus hassen, dann hassen sie auch uns. Und dieses Gefühl, dass Menschen uns hassen, ist unangenehm und es kann sich so anfühlen, dass man fast erstickt, als würde man ertrinken, insbesondere wenn man von Menschen gehasst wird, die man eigentlich liebt. Und dieser Hass kann so weit gehen, dass du körperlich total erschöpft bist, wie es David hier beschrieb, verzweifelt und verängstigt bist. Doch bedenke dabei, dass du auf den Fußstapfen unseres Herrn Jesus wandelst. Denn auch er wurde ohne Grund gehasst, ohne Ursache gehasst. Und wenn wir ohne Ursache gehasst werden, dann dürfen wir uns freuen, weil wir auf seinen Fußstapfen wandeln. Sei also nicht verwundert darüber, sondern erdulde dieses Leid um Christi willen. Das ist das Erste. David beschreibt sein Elend, beschreibt die Klage. Und nun wollen wir zum zweiten Punkt gehen. David beschreibt sein Leid. David beschreibt nun sein Leid etwas näher ab Vers 6 bis Vers 13. Hier heißt es, du, o Gott, weißt um meine Torheit und meine Vergehungen sind dir nicht verborgen. Also auch wenn David grundlos angefeindet wird und gehasst wird, ist er sich dennoch seiner Sündhaftigkeit bewusst. Und wisst ihr, Gott lehrt uns durch Prüfungen und durch Leid oft, dass wir sündige Geschöpfe sind, um uns somit zu zeigen, wie sehr wir von seiner Gnade und Vergebung abhängig sind. Auch wenn ich vielleicht leide, nicht aufgrund von Sünden, die ich begangen habe, erkenne ich dennoch im Leid, dass ich ein verdorbener Sünder bin und dass ich Gottes Gnade umso mehr nötig habe. Aber weiter spricht David dann in Vers 8 davon, dass er Hohn trägt und Schande sein Angesicht bedeckt. Und zwar, denn deinetwegen trage ich Hohn, hat Schande bedeckt mein Angesicht. Also aufgrund dessen, dass er an Gott glaubt, dass er Gott treu ist, um deines Namens willen, kommt Hohn und Schande auf mich. Nun, Hohn und Schande sind zwei sehr starke Begriffe, die beschreiben, wie man von anderen verspottet, gedemütigt und öffentlich erniedrigt wird. Und dies erlebte David deinetwegen, also für Gott. Und es ist nicht das, was auch unser Herr Jesus erlebte. Er wurde öffentlich von den Pharisäern und von den Juden verhöhnt und verspottet und mit Schande bedeckt. Wieso? Weil er den Willen seines Vaters tat. Weil Christus eng mit Gott lebte, weil er für Gott lebte, weil er den Auftrag Gottes ausführte, erlebte er Hohn und Schande und Spott von den Menschen. Und selbst die eigene Familie lehnte Christus ab, wie David es in Vers 9 beschreibt. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Wir lesen in den Evangelien, dass die Brüder von Jesus ihn anfangs ihm nicht glaubten, ihm nicht folgten. Sie dachten auch, er sei ein religiöser Spinner. Und das, was David erlebte, dass er von seinen Brüdern abgelehnt wurde, von seiner Familie abgelehnt wurde, das erlebte Christus ebenso. Er wurde als Fremder in seiner eigenen Familie angesehen. Doch sowohl David in seinem Leid und vor allem Christus, sie ließen sich von diesem Hohn und von dieser Schande und von dieser Ablehnung von der Familie nicht davon abbringen, für Gott zu eifern. Denn David schreibt weiter in Vers 10, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Davids Verlangen, für Gott zu leben, verzehrte ihn so sehr, dass er nachts den Schlaf unterbrach, um zu beten und nachzusinnen. Das ganze Leben von unserem Herrn Jesus kann mit diesen Worten beschrieben werden, ein Eifer, ein Brennen, ein Verzehren danach, für das Haus Gottes, also für sein Reich und für seine Ehre zu leben. Das verzehrte unseren Herrn Jesus. Das war ein brennendes Verlangen. Von dem Tag seiner Geburt bis zum Tag seines Todes lebte er für das Haus seines Vaters. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir Männer und auch Frauen, die sich aufgezehrt haben, die sich aufgeopfert haben für das Haus Gottes. Johannes Calvin verzehrte sich so sehr für das Haus des Herrn, dass seine Gesundheit darunter gelitten hat. Und als seine Freunde zu ihm kamen, um ihn darauf hinzuweisen und ihn zu bitten, dass er weniger arbeitet, antwortete er seinen Freunden, wollt ihr, dass der Herr mich müßig findet, wenn er kommt? Und er hat sich wirklich aufgezehrt. Und wie steht es um uns? Verzehren wir uns für unser eigenes Haus, für unser eigenes kleines Reich, oder verzehren wir uns, also opfern wir unsere Gesundheit, opfern wir unsere Zeit, opfern wir alles, was wir haben, für das Haus unseres Gottes, für unseren Herrn, für sein Reich. In den Versen 11 bis 13 beschreibt David dann, dass seine Tränen und sein Sacktuch gegen ihn verwendet werden. Es heißt dort, als ich weinte und meine Seele fastete, da wurde es mir zu Schmähungen. Als ich mich in Sacktuch kleidete, da wurde ich ihnen zum Sprichwort. Die im Tor sitzen, reden über mich und ich bin das Seitenspiel der Zecher, also derer, die saufen, also im Saufgelage, die Zecher. Die singen noch Lieder über David. Unsere Schwachheiten, unsere Tränen, unsere Zurückgezogenheit wird von unseren Feinden oft als Feigheit angesehen, worüber sie spotten und vielleicht sogar Lieder machen. Doch in den Augen unseres Gottes sind unsere Tränen, ist unser Fasten und ist unsere Schwachheit eine kostbare Perle. Er freut sich daran. wenn er sieht, dass wir schwach sind, weil dann kann er seine Stärke umso mehr sichtbar werden lassen. Wir wollen hier von David und vor allem von unserem Herrn Jesus lernen, uns ganz für den Dienst im Haus Gottes aufzuopfern, uns wirklich auszugießen wie ein Trankopfer für unseren Herrn. Menschen werden uns auslachen, Menschen werden uns komisch finden, Menschen werden uns verspotten, mit dem Kopf schütteln und vielleicht sogar unsere engsten Familienmitglieder, unsere Brüder und Schwestern oder vielleicht sogar unsere Eltern uns als Spinner deklarieren. Aber genau das ist, worum es geht. Wir leben nämlich nicht für ein irdisches Reich, sondern für ein Reich, das niemals vergeht. Und dafür lohnt es sich, sich ganz aufzuopfern, so wie es unser Herr Jesus getan hat. Egal, was es dich kostet und egal, was die Menschen über dich denken und sagen. Ein dritter Bereich, auf den David in diesem Psalm eingeht. David hofft auf Gottes Güte ab Vers 14. Ich aber, mein Gott, mein Gebet ist zu dir, Herr, zur Zeit der Annehmung. O Gott, nach der Größe deiner Güte erhöre mich nach der Wahrheit deines Heils. Zieh mich heraus aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich errettet werden von meinen Hassern und aus den Wassertiefen. Lass die Flut der Wasser mich nicht überströmen und die Tiefe mich nicht verschlingen und lass die Grube ihren Mund nicht über mich verschließen. Erhöre mich, Herr, denn gut ist deine Güte. Wende dich zu mir nach der Größe deiner Erbarmungen. Also David wendet sich in seinem Gebet erneut zu Gott und setzt seine ganze Hoffnung auf den Gott der Gnade und der Barmherzigkeit. Denn hier sagt er immer wieder, nach der Größe deiner Güte erhöre mich. Wende dich zu mir nach der Größe deiner Erbarmungen. Also das Einzige, worauf David sich in seiner lebensbedrohlichen Situation stützt und stützen kann, ist diese wunderbare und kostbare Eigenschaft Gottes, seine Güte. Seine Güte und seine Barmherzigkeit. Gott ist es uns nicht schuldig. Gott ist es David nicht schuldig gewesen, ihm zu helfen oder uns zu helfen. Er ist uns überhaupt gar nichts schuldig. Aber eben, weil Gott in seinem Wesen ein Gott der Güte und der Barmherzigkeit ist, können wir darauf hoffen, dass er uns hilft, entsprechend seinem Wesen. Darauf hofft David, dass Gott in seiner Güte und in seiner Barmherzigkeit Mitleid mit ihm hat. Mitleid mit ihm hat und ihm hilft. In Vers 3 haben wir gelesen, dass die Wasser David bedeckten und hier betet er nun in Vers 16, dass die Wasser ihn nicht überströmen sollen. Und hier bittet David im Grunde genommen, rette mich aus diesem lebensbedrohlichen Zustand. Lass nicht zu, dass diese Wellen, die über mich kommen, diese geistlichen Angriffe, die mich niederdrücken, dass sie mich nicht töten. Und gleichzeitig bittet er in Vers 18 darum, verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn ich bin bedrängt, eilends, erhöre mich. Wir haben letzte Woche gehört, was es heißt, wenn Gott sein Angesicht verbirgt. Das ist ein Zeichen seines Gerichts. Er entzieht seine Gnade, er entzieht seine Freundlichkeit, er entzieht seine Liebe, wenn er sein Angesicht verbirgt. Und David sagt hier, entzieh mir nicht all diese guten Eigenschaften von dir, sondern lass weiter das Angesicht von dir leuchten über mir und sei mir weiterhin gnädig. Und schließlich finden wir in Vers 19 einen wichtigen Aspekt, in dem David sagt, nahe dich meiner Seele, erlöse sie, erlöse mich um meiner Feinde willen. Also damit seine Feinde nicht denken, dass David wirklich ein Spinner ist, sollte Gott ihn retten. Damit seine Feinde erkennen, dass sie falsch lagen, indem sie ihn verurteilten und hassten, soll Gott ihn retten. Also um der Feinde willen, dass sie sehen, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist und dass Gott sich zu David stellt, damit die Feinde beschämt werden. Deswegen soll Gott ihn retten und so können auch wir beten. Alle, die nun durch Christus mit Gott versöhnt wurden, dürfen ebenso auf die Güte und die Gnade und Barmherzigkeit Gottes hoffen und darauf, dass er uns eines Tages um unsere Feinde willen retten wird. Er wird eines Tages all unseren Feinden demonstrieren, dass wir seine Kinder sind und dass er sich auf unsere Seite stellt, indem er uns rettet und unsere Feinde dadurch beschämt. Und Gott wird nicht zulassen, dass unsere Feinde über uns triumphieren. Er wird dafür sorgen, dass unsere Feinde eines Tages beschämt werden, einfach indem er uns vor ihren Augen rettet. Hoffe also in all deiner Bedrängnis auf diese wunderbare Eigenschaft Gottes, auf seine Güte, auf seine Barmherzigkeit, auf seine Freundlichkeit, auf dieses Wesen von ihm, das in ihm ist, das er gerne Gutes tut, dass er Mitleid hat mit seinen Geschöpfen und insbesondere mit denen, die er erkauft hat mit dem Blut seines Sohnes. Ein vierter Bereich, auf den David in diesem Psalm eingeht. David beklagt den Hohn seiner Feinde. David beklagt den Hohn seiner Feinde. Die Verse 20 bis 22. Du kennst meinen Hohn und meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Der Hohn hat mein Herz gebrochen und ich bin ganz elend. Und ich habe auf Mitleid gewartet und da war keins. Und auf Tröste und ich habe keine gefunden. Bei all dem Leid von David war dies wohl eines der größten Troste, die er erlebt hat. Schaut, was er hier sagt. Du kennst mein Hohn und meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Gott kennt den Hohn. Gott kennt die Schande. Gott weiß um alles, was gegen David gesagt wird. Gott kennt all die Gefühle derer, die ihn hassen. Gott kennt nicht nur ihre Gefühle, sondern Gott kennt sogar all die Bedränger, sagt David. Bei all unserem Leid sollte dies die größte Zuversicht sein, die wir haben. Gott kennt dein Hohn. Gott kennt deine Schande. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß um jede Verletzung, die dir zugefügt wurde. Er weiß um jedes böse Wort, das gegen dich ausgesprochen wurde. Er weiß um jeden bösen Gedanken und jedes Gefühl des Hasses, das jemand gegen dich hegt. Gott kennt das alles, selbst wenn du diese Dinge nicht mal siehst. Und er kennt sogar diejenigen, die so gegen dich empfinden. Besser als du sie sogar kennst. Ihm entgeht gar nichts, er verpasst nichts, er weiß über alles und über jeden bestens Bescheid und er wird daher auch zu seiner Zeit perfekt eingreifen und handeln. Dennoch können wir aber nicht leugnen, dass wenn wir erfahren, dass Menschen uns hassen, dass Menschen feindselig uns gegenüber sind, dass es uns verletzt, dass es uns bewegt, dass es uns zerstört innerlich, dass etwas kaputt geht in unserem Herzen. Und genau das beschreibt David in Vers 21. Der Hohn hat mein Herz gebrochen. Also es ist nicht so, dass es spurlos an David vorbeigeht. Ja, Gott, du kennst alles und darauf vertraue ich und du wirst mir auch helfen. Dennoch ist mein Herz gebrochen. Dieser Hohn, dieser Spott, der mir entgegengebracht wird, der macht mich kaputt. Der zerstört mich. Es schmerzt, es tut weh, es drückt nieder, es weckt Zweifel auf, es macht traurig, es verunsichert und es führt teilweise sogar zu Depressionen, wenn Menschen dich hassen und verspotten. Wir sind immer noch emotionale Wesen. Und es ist nicht einfach, damit umzugehen. Und auch Christus erlebte kein Mitleid und kein Trost, als er am Kreuz hing, so wie es David hier beschreibt. Weder von seinen Feinden erlebte Christus Mitleid und Trost, noch von seinem eigenen Vater. Auch wenn sein Vater ihn weiterhin geliebt hat, hat es ihm gefallen, ihn zu zerschlagen. Spurgeon schreibt hierzu, kein Hammer zerschlägt so wie dieser. Unser Heiland starb an einem gebrochenen Herzen und die Schmach, die über ihn ausgeschüttet wurde, hatte dies vollbracht. Verleumdungen verursachen stechende Seelenschmerzen und bei dem so zart empfindenden Wesen des makellosen, vollkommenen Menschensohnes genügte ihre Stiche, sein Herz zu durchbohren, bis es brach. Wo schauen wir auf unseren Herrn, wie er dort am Kreuz hängt? Und sehen wir hier nicht nur einen Gott, sondern einen Menschen, der dort hängt? Und wie Schmach und Spott und Schande und Hohn über ihn gegossen wird und wie sein Herz gebrochen wurde. Wieso? Weil es die Geschöpfe waren, die er geschaffen hat, die er geliebt hat und für die er dort am Kreuz hängt. Sein Herz war gebrochen. Doch wäre dies, oder ist dies nicht genug, beschreibt David in Vers 22, was letztlich Christus am Kreuz erdulden musste, und sie gaben in meine Speise Galle und in meinen Durst gaben sie mir Essig zu trinken. Galle ist eine bitterschmeckende Flüssigkeit und Essig ist eine äußerst saure Flüssigkeit. Also es reichte nicht aus, unserem Herrn Jesus einfach nur Hohn und Spott entgegenzubringen. Nein, man verursachte auch seiner Kehle Schmerzen durch bittere und durch saure Flüssigkeiten. Geschwister, wenn wir angefeindet werden, dann sollten wir einen Blick auf unseren Herrn Jesus Christus werfen. Weil ich glaube nicht, dass jemand von uns mal sowas erlebt hat wie er. Dass wir in so einer Weise gehasst werden, dass wir in so einer Weise verhöhnt und verspottet werden und dass wir in so einer Weise auch noch irgendwie von unseren Feinden etwas zu trinken oder zu essen bekommen, dass es uns einfach nur schadet. Es war einfach nur Schadenfreude, dass sie ihm noch Wein mit Galle vermischt gaben, um ihm noch mehr Schaden zuzufügen, um ihm noch mehr Qualen zuzufügen. Und er ist dabei unschuldig gewesen. Wir sind nicht unschuldig. Das heißt, wenn wir leiden um seines Namens willen, dann lass uns auf ihn schauen, was er erlitten hat für uns, und wir werden die Leiden leichter tragen können. David geht auf einen fünften Bereich ein. David bittet um Vergeltung für seine Feinde ab Vers 23 bis Vers 29. Hier kommen wir nun zu einem Abschnitt, den wir unter keinen Umständen auf unseren Herrn Jesus Christus anwenden wollen. Denn als Christus dort am Kreuz hing, da hat er nicht für seine Feinde gebetet, dass Gott sie richten und strafen möge, sondern er hat für seine Feinde gebetet, dass Gott ihnen vergeben möge. Doch was wir hier bei David sehen, ist eine menschliche Reaktion auf das Leid, das ihm zugefügt wird. In Vers 23 sagt er, ihr Tisch werde vor ihnen zur Schlinge und ihnen, den Sorglosen, zum Fallstrick. Also der Ort, wo seine Feinde wahrscheinlich zusammensaßen, um böse Pläne zu schmieden gegen David, dieser Ort soll ihnen nun selbst zum Fallstrick werden. Also die guten Gaben, die Gott ihnen gegeben hat zum Genießen am Tisch, soll ihnen jetzt selber zum Fallstrick werden. Und weiter wünscht David in Vers 24, lass ihre Augen dunkel werden, damit sie nicht sehen, und lass ihre Lenden beständig wanken. Also mach sie blind, mach sie straucheln, mach sie körperlich kaputt. Und weiter in Vers 26, verwüstet sei ihr Zeltlager, in ihren Zelten sei kein Bewohner. Also auch ihre Wohnung soll zerstört werden, sodass sie nicht mal mehr einen Rückzugsort haben. Also richte sie. Und weiter betet er in Vers 28, füge Ungerechtigkeit zu ihrer Ungerechtigkeit und zu deiner Gerechtigkeit lass sie nicht kommen. Nun, wie können wir das verstehen? Füge Ungerechtigkeit zu ihrer Ungerechtigkeit. Ich denke, der Puritaner Thomas Adams antwortet darauf passend, indem er schreibt, Gott fügt dem Menschen Schuld zu Schuld nicht durch Einflößen von Gottlosigkeit, sondern durch Entziehen seines Geistes. Wie die Sonne, wenn sie sich von uns abwendet, Finsternis hervorruft, so schafft die Entziehung der Gnade, dass die Gottlosigkeit Überhand nimmt. In dem ganzen Arsenal göttlicher Strafen gibt es keine größere als diese. Also, indem Gott seine Güte, seine Gunst, sein Wohlwollen von einem Menschen zurückzieht, überlässt Gott diesen Menschen sich selbst und seine Sünde, und somit häuft der Mensch sich selbst noch mehr Ungerechtigkeiten hinzu. Das heißt, Gott muss nicht mal aktiv etwas tun. Der Mensch ist so verdorben und so sündhaft, dass einfach nur das Entziehen seiner Gnade den Menschen noch tiefere Gottlosigkeiten stürzt. Und zudem wünscht David weiter in Vers 29, lass sie aus dem Buch des Lebens ausgelöscht und nicht mit den Gerechten eingeschrieben werden. Das ist der Höhepunkt seiner Verwünschung für seine Feinde. Nun, die Juden hatten im Volk Israel ein Buch des Lebens, in dem alle zum Volk Gottes gehörigen Juden hineingeschrieben worden sind. Jeder also, der in diesem Buch des Lebens stand, der wiegte sich in der Sicherheit, automatisch zum wahren Volk Gottes dazu zu gehören. Doch David betet hier und sagt, nun diejenigen, die mit Menschenhand in dieses Buch des Lebens hineingeschrieben worden sind und die denken, dass sie irgendwie zum Volk Gottes gehören, aber so gottlos handeln, streich du sie aus diesem Buch des Lebens und zeig du der Öffentlichkeit, dass sie gar nicht zum wahren Volk Israel gehören. Das ist in gewisser Weise die Aussage von David. Gott soll offenbaren, dass diese Menschen, die ihn hier so böse und grundlos anfeinden und hassen, niemals zu Gott gehört haben, selbst wenn sie in ein öffentliches Verzeichnis hineingetragen worden sind. Nachdem David in dieser Weise seine Feinde verwünscht hat, schließt er diesen Psalm, indem er seinen Blick erneut auf Gott richtet, was uns zum sechsten Punkt führt. David rühmt den Namen Gottes ab Vers 30 bis Vers 37. Ich lese ab Vers 31, rühmen will ich den Namen Gottes im Lied und ihn erheben mit Lob. Vers 32, und es wird dem Herrn wohlgefälliger sein als ein Rind, ein Stier mit Hörnern und gespaltenen Hufen. Diese zwei Verse sollten uns enorm ermutigen, weil David sagt hier, Und wir müssen bedenken, er lebte unter dem Gesetz, das heißt, er lebte zur Zeit, wo man Gott Opfer darbrachte, das heißt Tiere schlachtete, und dies war ein Wohlgeruch für Gott. Und er sagt hier nun, ich will dir Lob darbringen, und dieser Lob wird dir wohlgefälliger sein, wie als wenn ich Schlachtopfer darbringen würde, wie wenn ich Stiere opfern würde. Das heißt, mein Lob mit den Lippen ist dir angenehmer, wie wenn ich ein Tier schlachten würde. Wir leben nicht mehr zur Zeit des alten Bundes, wir leben zur Zeit des neuen Bundes, und dies sollte uns enorm ermutigen, diese Tatsache zu wissen, dass Gott Wohlgefallen daran hat, wenn wir ihn loben. Nicht nur, wenn wir am Mittwoch oder am Sonntag hierher kommen als Gemeinde, ihn zu loben, sondern zu Hause, jeden Tag aufs Neue. Wenn wir ihn mit unseren Lippen loben, ihm Dank darbringen, vor dem Essen, nach dem Essen, in unserem Kämmerlein, als Familie zu singen, all diese Opfer, die wir Gott darbringen, sie sind für ihn wohlgefällige Opfer. Er freut sich daran, wenn wir ihn loben, wenn wir ihm Dank darbringen. Sollte dies uns nicht ermutigen, ihn beständig zu loben, ihm beständig Opfer darzubringen? So freut Gott ganz arg. Und insbesondere dann, wenn es uns schlecht geht und wenn es uns nicht sonderlich danach ist, ihm Opfer darzubringen. David befand sich hier in einer äußerst schwierigen Situation. Und er wollte Gott Opfer darbringen, und er war sich dessen bewusst und sagt, diese Opfer sind dir wohlgefällig. Also dann, wenn es dir nicht gut geht, sind die Opfer für Gott enorm wohlgefällig, wenn du ihn lobst und preist. David zeigt in Vers 33 auf, was die Auswirkungen dessen sind. Die Sanftmütigen werden es sehen, sie werden sich freuen, ihr, die ihr Gott sucht, es lebe euer Herz. Wenn Gott ihn, also David, rettet, und die Sanftmütigen und die, die Gott lieben, diese Rettung sehen, dann wird ihr Herz leben, sie werden sich freuen und sie werden wieder Mut fassen in ihrem Herzen. Und dann sagt David weiter in Vers 34, denn der Herr hört auf die Armen und seine Gefangenen verachtet er nicht. Ihn sollen loben Himmel und Erde, die Meere und alles, was in ihnen wimmelt. David bricht einen Lobpreis aus und er zieht die ganze Schöpfung wieder mal in sein Lob hinein und fordert die ganze Welt auf, den Himmel, die Erde, die Tiere, alle Geschöpfe auf, Gott zu loben. Und dann schließt er diesen Psalm in den Versen 36 bis 37 voller Zuversicht darüber, dass Gott sowohl ihn, aber insbesondere letztendlich das ganze Volk, das wahre Volk Gottes retten wird. Denn Gott wird Zion retten und die Städte Judas bauen, und sie werden dort wohnen und es besitzen, und die Nachkommenschaft seiner Knechte wird es erben, und die seinen Namen lieben, werden darin wohnen. Davids Niedergeschlagenheit zu Beginn des Psalmes hat sich in Zuversicht umgewandelt. Geschwister, auch wenn es jetzt oft so aussieht, auch in deinem Leben oder in meinem Leben, dass der Feind oft die Überhand hat, seien es wirklich physische Feinde, die du hast, die dich bedrängen, oder darüber hinaus einfach die geistlichen Kämpfe, der Feind, der Satan und seine Diener, die uns anfeinden. Oft scheint es so, als würden unsere Feinde die Überhand haben. Oft scheint es so, als würden wir in tiefen Schlamm versinken, als würden Wasser über unser Kopf hinweg strömen, als würde das Wasser bis an die Kehle reichen, und wir sind wirklich in Lebensgefahr. Aber wir dürfen die Zuversicht haben, dass Gott Zion retten wird und dass alle, die Gott lieben, einst dort wohnen werden. Mit anderen Worten, der Sieg ist uns sicher. Auch wenn die Kämpfe jetzt teilweise noch hart sind und wenn wir in lebensbedrohlichen Situationen sind, dürfen wir wissen, dass der Sieg sicher ist. Wieso? Weil unser großer Herrführer Jesus Christus bereits gesiegt hat. Er hat der Schlange den Kopf zermalmt. Er hat den Tod besiegt. Er hat triumphiert und wir gehen in seinem Sieg voran. Das heißt, es kann uns gar nichts zustoßen, dass uns aus seiner Hand reißen könnte. Wir sind sicher in seiner Hand. Christus hat den Starken gebunden. Alle Kämpfe, die wir noch kämpfen müssen, mögen sie noch so heftig sein und mögen sie noch so heftig an unserer Seele zehren, dass wir verzagt sind, sie werden letztendlich im Sieg enden. Alle Kämpfe von uns werden im Sieg enden. Und deswegen dürfen wir voller Zuversicht auch in die Zukunft schauen und darauf, dass sich das Reich Gottes ausbreiten wird und dass alle, die Christus lieben, und ich hoffe sehr, dass jeder von uns dazugehört, in diesem Reich wohnen werden. Lerne also hier von David, aber vielmehr von unserem Herrn Jesus Christus, dass die Kämpfe, in denen du dich befindest, nur zeitlich sind und dass eine herrliche Zukunft auf uns alle wartet. Und so möchte ich diesen Psalm schließen mit den Worten von Paulus aus 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch unser innerer Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Amen.